ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Entstehung von Hollywood.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, der Schauspieler Lukas von Horbatschewski.
Mein Name ist Lukas von Horbatschewski und ich schließe heute meine Tabs zur Party, ein deutsches Kultvideo.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.
Herzlich willkommen in der ARD Audiothek. Der Audiothek, in der sich meine Kollegin und gute Freundin Caro Worps und ich uns einmal die Woche treffen, um unsere gemeinsamen Tabs zu schließen und natürlich nochmal darüber zu reden, was da so alles zu finden ist. Manchmal machen wir das aber auch nicht alleine, sondern laden uns Gäste ein, so wie heute auch wieder. Wir haben heute einen multitalented Superstar da. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich werde dir jetzt eine Anmoderation um die Ohren pfeffern, wo man sich so richtig schön einschleimen kann. Du bist Schauspieler, du bist Drehbuchautor, du bist Sänger. Ich frage mich, was du eigentlich nicht kannst. Du bist bekannt geworden durch die Funkserie Druck. Mhm. Und wir waren mal zusammen in der Band.
Ey, ja, wir haben schon so viele Leben gelebt.
Ja, wirklich. Du hast 1000 Sachen schon gemacht und bist aber dann noch sehr, sehr jung. Heute ist bei uns Lukas von Horbatschewski. Herzlich willkommen.
Hey, Lukas.
Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Das Top-Aktuelle direkt zuerst. Du spielst in einer neuen Serie mit, die auf Disney Plus läuft. Und zwar seit genau heute.
Heute.
Und die Serie heißt Pauline.
Ja,
man kann alles sagen.
Also in Pauline geht es um ein junges Mädchen, das nach einem unverhofften One-Night-Stand schwanger wird. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von jemandem mit Verbindung zur Unterwelt, sage ich mal so. Und daraufhin dann sich mit sowas wie dem Antichristen basically rumschlägt. Das ist eine fantasievolle Coming-of-Age-Geschichte. Und meine Rolle darin ist der Kindheitsfreund von Pauline, der mit ihr sozusagen in diese Welt reingeschmissen wird. Und auch so ein bisschen das Tor für die ZuschauerInnen ist, sozusagen die Perspektive zu haben auf all diese komischen Sachen, die da passieren. Das sagt, what the fuck? So. Mhm. Und das war auch irgendwie eine sehr dankbare Rolle zu spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Toni heißt der Liebe und ich freue mich jetzt, dass es endlich draußen ist. Es ist so ein langer Prozess gewesen. Es ist einfach krass.
Bildest du den Übergang noch zur normalen oder realen Welt, so in diesem ganzen Gefüge?
Ja, gefühlt schon. Also er ist halt einer, sag ich mal, der wenigen, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, der ohne Kräfte in das Ganze auf jeden Fall reinstartet, aber total diesen moralischen Drang hat, die Welt zu retten. Und deswegen ist er so ein bisschen aufgeschmissen. Aber ich glaube, das geht dem Zuschauer dann, glaube ich, ähnlich, wenn man sich sozusagen als Mensch in dieser Geschichte wiederfinden möchte.
Wäre es schon cool gewesen, da jemanden zu spielen, der so übernatürliche Kräfte auch hat? Oder warst du froh, dass du so human, just human?
Ich würde ja super gerne so humble sein und sagen, ach, den Menschen zu spielen hat so viel Spaß gemacht. Aber nee, ich wollte schon immer, also auch generell Fantasy als Genre hat mich schon immer so fasziniert, auch als Jugendlicher. Und deswegen hatte ich einfach so Bock, dann wo mitzuspielen. Und dann saß ich auch bei der ersten Leseprobe und war so, so Leute, und wie kriegen wir das jetzt hin? Das, ne, für ihn dann auch irgendwie irgendeine Kraft von der Seite. Und dann war so, nee, aber es ist ja das Lustige, dass er keine Kräfte hat.
Ganz normal.
Ja, und da haben sie wirklich einen richtigen besetzt, weil mich regt das, glaube ich, genauso auf wie die Rolle selber.
Es klingt auf jeden Fall nach einer für deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnliche, abgefuckte Prämisse. Das Ganze kann man sich jetzt wirklich ab heute genau auf den Tag genau auf Disney Plus angucken. Schaut da doch auf jeden Fall mal rein und bestaunt das Ganze.
Ja.
Ist bestimmt ein sehr interessantes Projekt.
Auch direkt alle 6 Folgen kann man gut wegbingen. Ist wirklich.
Ich bin richtig gespannt, ich habe noch nichts gesehen.
Ich habe gerade die erste Folge gesehen.
Ne?
Ich habe die erste Folge gesehen, es sieht mega geil aus. Mhm. Macht super viel Spaß. Sehr interessanter Cast, sehr interessante Story. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, freue ich mich.
Ja, es ist ja schön und gut, dass du nebenbei Schauspieler bist, aber in erster Linie bist du natürlich nach wie vor Popstar in unserer gemeinsamen Band. Daher kennen wir uns, da haben wir uns kennengelernt, da wurden wir gecastet. Letztes Jahr fürs ZDF Magazin Royal haben wir einen Song gemacht, sehr erfolgreich einen Song. Die Karriere war von kurzer Dauer. Die Band hieß All Directions, da haben wir zum Pride Month gegen Pinkwashing einen Song gemacht. Beziehungsweise für Pinkwashing.
Angesungen gegen Pinkwashing.
Für Pinkwashing. Wir haben die empowered, wir haben alle Marken empowered, weiter Regenbogenflaggen zu schwingen.
Also wir haben, glaube ich, erst im Studio zusammengestanden und es war, ja, Liebe auf dem ersten Ton.
Ja.
Dann ging es weiter am Set. Es war ein sehr schöner, warmer Sommertag, bis wir dann in den Pool mussten. Dann war es kalt.
Das war so heiß.
Ja.
Das war wirklich einer der heißesten Tage. Es war sowieso ein sehr heißer Sommer letztes Jahr. Und weißt du eigentlich, dass ich mir da eine Sache von dir abgeguckt angeguckt habe, weil du warst einer der wenigen an dem Set, die immer unterschiedliche Sachen angeboten haben. Und da hat man einfach gemerkt, dass du der Einzige bist, der so ein wirklicher Schauspieler ist, weil du so einfach immer bei jedem Take was anderes gemacht hast, was aber immer auch gut war, sodass man dann im Schnitt hinterher gucken kann, da gibt's unterschiedliche Sachen, die kann man dann reinschneiden. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer so, dass ich versucht habe, alles nochmal genauso zu machen und nur immer in besser. Und das fand ich total smart und das habe ich von dem Drehtag mitgenommen von dir.
Ich glaube, das ist auch so, vielleicht auch ein bisschen, wenn man von Theater und von Film den Unterschied bekommt, ne? Weil Theater ist ja auch viel Reproduktion, wobei du ja immer trotzdem auf die Impulse eingehen musst. Aber bei Filmen geht es ja ganz viel darum, Sachen auszuprobieren. Aber das war auch an dem Set da sehr möglich. Es war ja auch sehr lustig, es war auch alles sehr schön.
Ja, es war sehr lustig, aber auch sehr chaotisch. Wir hatten genau einen Tag, um das zu drehen. Ja, und dann ist das veröffentlicht worden und dann hatten wir diese größenwahnsinnige Idee, dass wir gerne auch auf einem Wagen beim Christopher Street Day in Köln mitfahren.
War sehr angebracht auf jeden Fall.
Es war sehr angebracht. Das haben alle drauf gewartet.
Ja, genau.
Und Caro haben wir auch noch mitgenommen, weil
ich
die war auch
dabei.
Noch dabei.
Ja, als Groupie, als All Directions größter Fan.
Total. Genau. Es war mein erster CSD in Köln und ich war so krass, erster CSD und jetzt hier direkt Live-Performance einfach auf dem Wagen.
Ja, wir waren auch sau aufgeregt, weil wir auf diesen Wagen durften.
Ja, wir wollten unbedingt mal auf so einem Wagen dabei sein.
Ja, und zwar wollten wir auf den Wagen von Herzenslust, die im weitesten Sinne AIDS-Prävention und Sexualaufklärung machen, in Köln.
Die sind netterweise auf uns zugekommen. Also die haben uns gefragt und wir fanden es eine gute Möglichkeit, weil wir ja eben den Song gegen diese Firmen gemacht haben, gibt es sehr wenig andere Wägen, auf denen wir hätten sein können.
Da bleiben nur wenige übrig.
Wo jetzt nicht L'Oréal Paris draufsteht oder sowas in der Art.
Oder Lufthansa.
Ja, oder Lufthansa oder ThyssenKrupp.
Genau.
Die haben uns dann raufgelassen und dann haben wir das wirklich nochmal aus eigener Kraft organisiert. Also wir haben die Band nochmal zusammengetrommelt, noch ein letztes Mal. Und dann war der erste Downer war schon, dass am Vortag zwei aus der Band irgendwie krank geworden sind. Und du bist extra aus Berlin gekommen und dann waren wir so zu dritt mit Caro. Und es hat so schon
die
viel
Stimmung,
weniger Sinn
die
gemacht.
Die Stimmung war richtig gut. Es war halt wahnsinnig heiß. Es waren irgendwie 38 Grad im Schatten.
Aber wir waren noch sehr motiviert, muss man sagen. Also es war auch mein erster Kölner CSD. Ich war auch noch so, okay, let's go. So, wir kriegen das jetzt irgendwie noch gewuppt.
Der Wagen stand bereit. Wir waren auch schon oben drauf auf dem Wagen.
Nachdem wir so 3 Stunden in der Hitze gewartet haben.
Ja, aber der Wagen hatte auch kein Dach und wir haben uns gedacht, scheiß drauf.
Heute gilt's, haben wir uns gedacht. Wann, wenn nicht heute?
Ja, und dann hat sich der Wagen gedacht, weißt du was, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf queere Menschen. Und hat den Motor einfach mal kurz ausfallen lassen.
Ja, der Motor war homophob.
Ja, kann man so sagen.
Und das an so einem Tag.
Der ist leider gar nicht losgefahren.
Der ist dann gar nicht losgefahren. Wir waren schon völlig verschwitzt, völlig fertig, bevor es überhaupt losgegangen ist. Währenddessen trudelten so schon die Nachrichten ein mit Leuten, die da bei der Parade am Wegesrand standen, mit denen wir schon vorher gesprochen haben. Ja, wir fahren dann da vorbei, dann winken wir. Ja, wo bleibt ihr denn? Wann kommt ihr denn? Ja. Und der Wagen ist einfach nicht gefahren. Ah.
Ja, und ganz, ganz viele ganz liebe, traurige Männer, die dann von diesem Wagen wieder runtergestiegen sind und zu Fuß gehen mussten.
Ja. Ohne Musik und
ohne
alles.
Musik und ohne ihren Wagen. Das war natürlich dann traurig, aber wir waren da auch traurig, weil wir wollten dann auch nur mal auf dem Wagen.
Ja, wir wurden dann auch so bedrückt überholt die ganze Zeit, weil wir da halt so im Weg standen. Und dann war halt die Frage, okay, gehen wir jetzt auf einen anderen Wagen?
Ja, da habe ich was Peinliches gemacht, muss man sagen.
Oh Gott.
Da habe ich mir gedacht, naja, ihr habt jetzt einen Song gegen Pinkwashing gemacht. Da bleiben jetzt nicht viele Wägen übrig, auf die man sich dann guten Gewissens draufstellen kann. Und dann habe ich bei Fridays for Future gebüttelt.
Hast du gefragt?
Ja.
Dürfen wir rauf?
Können wir wagen?
Das hätte ich von diesem Never getraut.
Ja, das war peinlich, was ich nicht alles mache, um auf den Wagen zu kommen.
Es war sogar,
waren super nett.
Erfolgreich, glaube ich. Ne? Es war ein Technowagen, wo ich dann persönlich mich so halb wohl gefühlt habe.
Ja, es war leider nicht so poppige Musik.
Und die haben auch noch ganz lange gewartet, deswegen sind wir am Ende dann doch zu Fuß gegangen. Wir waren nie
also
auf dem Fridays for Future.
Also du hast erst nochmal gefragt, dürfen wir? Ich bin doch diejenige aus dem Podcast.
Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, hallo, genau so. Wir wollten eigentlich auf einen anderen Wagen.
Ja, und dann haben wir dann uns doch davon gestohlen, ohne noch Tschüss zu sagen, weil es dann doch noch auch das zu
ja, das war schon sehr unangenehm.
Ja,
wir haben
dann zu Fuß gegangen.
Halt so zwei Gruppen hinter uns gelassen. Einmal die Fridays for Future Gruppe und die von Herzenslust. Also wir waren auch ein bisschen die Außenseite an dem Tag. Ich frage mich auch, ob das Sabotage war von einer der Brands, dass sie uns da irgendwie auch ein bisschen ausstechen wollten. Kann sein.
Auf jeden Fall ein Schicksal, was uns auf für immer verbinden
wird. Am Ende war es dann doch aber auch noch irgendwo ein guter Tag, weil wir natürlich noch viel von der Parade gesehen haben.
Mich interessiert noch eine Sache, bevor wir in unsere Tabs gehen, weil ich weiß, dass du auch Musical-Fan bist. Hast du den neuen Wicked-Trailer schon gesehen?
Ja, natürlich habe ich den schon gesehen.
Bist du da hyped?
Ich bin gehyped, aber ich muss honest sein, ich habe es halt gerade erst, also letztes Jahr, das erste Mal so live gesehen in London. Und ich weiß nicht, ob ich da, ich wünschte mir halt manchmal, dass da mehr so Broadway-Actor auch dann dabei sind. Ich weiß nicht. Ich finde es dann schade, dass bei so Live-Remakes dann doch auf die Stars zurückgegriffen wird. Ich verstehe, woher es herkommt, so kommerziell gedacht. Mhm. Aber diese Leute, die da auf der Bühne stehen jeden Abend, die machen da wirklich so eine Leistung. Und wenn es dann mal so groß wird und irgendwie in einen Film geht, dann ist halt trotzdem Ariana Grande so. Also.
Wobei man in dem Fall auch froh sein kann, dass einfach James Corden nicht dabei ist dieses Mal. Man muss nehmen, was man kriegt. Es ist sowieso ja ein schwieriges Thema, so Musical-Verfilmung, seit dieser Cats-Blamage.
Oh ja.
Aber ich glaube, dass der ganz gut wird.
Du hast Hoffnung.
Ich finde den Trailer echt gut.
Ja. Wicked ist dein Lieblingsmusical, oder Miguel?
Ja, ich habe Wicked halt sehr früh in meiner Kindheit gesehen und es war so ein bisschen, hat meine Musical-Leidenschaft begründet.
Verstehe.
Und deswegen habe ich da ein großes Herz für und freue mich da total drauf. Aber ich verstehe total deinen Take.
Auch so ein Trailer war, wo du alles eigentlich schon gesehen hast. Also du hast eigentlich einmal den ganzen Film geguckt in diesem neuen Trailer.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, die machen die Trailer dann auch für die Leute, die auch das Stück schon gesehen haben, weil das sind so diese ganzen Referenzen auf diese Insider.
Ariana Grande ist Glinda wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja. Hat mich jetzt noch kurz interessiert. Von mir aus können wir jetzt in unsere Tabs gehen.
Okay.
Ja, von einer Musik zur nächsten.
Richtig.
Yes, ich bin hyped und ich bin ready.
Also, ich hatte too many Tabs offen für den Kult Song Party, zur Party.
Zur Party?
Zur Party.
So, der nämlich auch dementsprechend bekannt ist. Und ich bin da auch wirklich nur drauf gekommen, weil ich auf TikTok irgendwie den Song gesampled von 6,90 Euro gehört habe. Ich weiß nicht, ob wir da kurz reinhören wollen in diesen gesampelten Song, bevor wir uns das Original anhören.
Ich schmeiß den Mix an.
Caro ist ja auch DJ nebenbei.
Ich bin ja auch DJ. Ich meine, wie jeder weiß.
Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt,
konkret, okay.
Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party.
Zur Party?
Zur Party.
Zur Party?
Zur Party. Genau, und ich habe das gesehen auf TikTok und war so, boah, dieser Song stimmt. Und ich habe mich so erinnert und hatte so Flashbacks in meine Jugend, wo ich irgendwie 10% Wein gesüffelt habe in einem Keller und wir dann diesen Song gehört haben. Und habe mich so ein bisschen gefragt, wo das eigentlich alles herkam und wie das entstanden ist. Weil es war schon, ich glaube, der Song ist jetzt vor 11 Jahren rausgekommen, schon so ein krasses Ding. Also das Originalvideo wurde wohl runtergenommen von YouTube, aber das wurde dann immer wieder hochgeladen. Der, wo es am meisten sozusagen Views hat, das sind 1,1 Millionen Views, also auf diesen Song, von jemandem wieder hochgeladen worden, dessen Name auch sehr deskriptiv ist, Rap Fails, der YouTube-Kanal. Das ist aber eine Frage, finde ich, ob das jetzt wirklich ein Fail war oder nicht. Und
das war eine Glanzleistung.
Ey, ich habe gerade nochmal geguckt bei YouTube und ich habe sogar eine Version, ist wahrscheinlich dasselbe, mit 4 Millionen
Oh, noch eine. Ja, es gibt halt viele Varianten, wo das hochgeladen wurde. Ja, krass. Deswegen war das super.
Also es ist ein alter Internet-Klassiker von vor 11 Jahren. Also bei mir wurde das auf jeden Fall auch viel gesungen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, also Lukas, du ja eh.
Ja.
Bei dir, Caro,
bei mir auch.
Auch ein Begriff, oder?
Da bin ich gerade in die Oberstufe gekommen und da haben wir das in der Schule rauf und runter
immer zur
gesungen.
Party, zur
Party, zur Party.
Und es ist so ein altes Video, was homemade ist, also selbstgemacht von einer Gruppe Jugendlicher, die auf dem Tennisplatz, Sportplatz einer Schule oder so einem Jugendkulturzentrum mäßig, so wirkt das, dann Musikvideo selber gedreht haben und das dann unvorbereitet sehr, sehr viele Klicks bekommen hat. So wahrscheinlich so viel, wie sie das selber jetzt nicht erahnt hätten.
Voll, und es ist auch gar nicht so, also es waren sozusagen nicht nur die Jugendlichen an diesem Meisterwerk schuld, sondern auch ein Mann namens Alibaba, der damals mit Schulen so Rap Kurse gemacht hat oder so Wochenendkurse, die halt Lust hatten, und deswegen wird auch die PL9 am Anfang aufgeführt, also es ist die 9. Klasse einer Schule in Demmina, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, in Mecklenburg-Vorpommern.
Wie so eine Projektarbeit im Prinzip.
Genau, die halt Lust drauf hatten, und das hat Alibaba auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ich habe dann auch so Videos von dem gefunden, wie der das schon vor 13 Jahren gemacht hat in kleineren Klassen. Dann hatte ich mich halt überlegt, okay, wie gehe ich jetzt an die Sache ran, worüber will ich jetzt eigentlich erzählen, und war dann auch sozusagen selber in dem Zwiespalt, okay, wollen diese jungen Menschen, die jetzt in diesem Video abgebildet werden, überhaupt sozusagen so in die Öffentlichkeit noch weitergetragen werden? Also will man jetzt recherchieren, wo sind sie heute, was ist aus ihnen geworden, und habe mich dann eher auf den Alibaba selber konzentriert, weil ich es einfach interessant fand, mit was für einem Anspruch da rangegangen wurde, und das Video ist ja sieht sie auch sehr selbstproduziert aus, aber hat trotzdem super viele Effekte und irgendwie auch die Tonspuren mit Effekten. Und es hat mich einfach interessiert, wie man dazu kommt, sowas zu machen.
Also er ist das Genie hinter zur Party.
Genau, er ist der
Ich finde das gerade total mindblowing, dass das nicht Kinder
da ist ein Erwachsener,
auf dem Schulhof
der
gemacht hat. Dass das eine Art Teambuilding-Maßnahme für so Schulklassen ist.
Total.
Das ist ja total crazy.
Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet, aber wir hatten sowas auch bei uns im Dorf, also wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch so dann in den Sommerferien so Kurse, da gab es auch so Filmkurs oder so, da hat man dann 2 Tage über einen Film gemacht. Da hat unser Film, glaube ich, sogar gewonnen. Ich habe 12,50 Euro bekommen. Also mit so Selfmade-Projekten, das kenne ich auf jeden Fall.
Ja, kenne ich auch. Haben wir auch vieles gemacht. Also im Jugendkulturzentrum so viel Knetanimationen gemacht, Lego-Animationen. Und in der Schule, bei uns gab es das nicht, aber das wollte ich dann selber ins Leben rufen und habe dann so auf dem Sommerfest so Leute interviewt und so, aber es hat keiner so richtig angenommen. Aber ich glaube, die haben das sogar irgendwo auf der Webseite veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr, aber das habe ich alleine gemacht.
Das hört sich nach einem Deep Dive an. Waiting to happen.
Ich habe sowas auch gemacht. Ich habe mit einer Freundin zusammen immer so kleine Videos gedreht. Es war so eine Art Naturforscherin.
Ja.
Also ich war vor der Kamera die Naturforscherin und die hieß Elisabeth Schneckenwurz. Das war mein alter Ego.
Ja.
Ich glaube, da viele, die auch in dieser Branche abgeendet sind, die haben das auch gemacht.
Also ich finde auch gut, dass langsam so eine Generation Medienschaffende heranwächst, die das alles dokumentiert haben. Also die das nicht einfach auf dem Familienfest vorgeführt haben, dann ist es weg. Mhm. Sondern wir haben das ja sehr gut, wahrscheinlich sogar in HD-Qualität.
Auf Digicams.
Auf Digicams haben wir das alles noch vorliegen und kann man uns auf jeden Fall Lebzeiten mit erpressen.
Es gibt auch so einen Zwiespalt in der Kommentarspalte von diesem Video, weil halt die einen sagen, das ist halt iconic und deutsches Kulturgut und die anderen sagen, das ist irgendwie total peinlich und Und ich meine, wenn man sich die Jugend von heute anguckt, die sind halt so auch durch TikTok, die wissen ja eigentlich, wie man sich präsentieren soll und machen dann irgendwelche Trends nach und das ist dann irgendwie alles viel mehr polished. Aber ich dachte, vielleicht hören wir einfach mal in die Variante rein. Wir haben jetzt die, sag ich mal, High-Quality-Sample-Variante gehört. Wenn wir jetzt mal reinhören in das Original vor
Sehr
allem.
Sehr gerne, ich mach das Original mal an.
DJ Caro, fahr mal ab.
Ja,
oh
bitte.
Yes.
Hey, you Leute, diese Songs von der PL8, das sind Kolikowski, Höppi, Anna, Zunker, Meier, Olli und Dalle. Zieht euch den Song rein. Ich geh in die Disco, ich mache heute Party. Ich zieh mir coole Sachen an, doch da kommt mein Vati. Er fragt, wohin gehst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party.
Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt, konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag,
zur Party,
zur Party,
zur Party,
zur Party,
zur Party.
Wir sind jung und wir wollen rocken, wir wollen nicht zu Hause rocken.
Also es ist schon iconic auf so vielen Leveln.
Ja, das ballert total.
Also ich habe sehr viel mich auch dann in der Recherchearbeit in einem Fleischer-Vorstandsblog Pop am Wochenende aufgehalten, wo auch sehr viel in den Kommentaren diskutiert wurde und das muss alles aus einer Zeit stammen, wo das Video gerade raus ist, weil da wirklich auch diskutiert wird von, glaube ich, ansässigen Greifswaldern, inwiefern das jetzt alles richtig ist oder nicht. Und da gibt es auch kommen also ein paar Zitate, die ich gerne einmal fallen lassen würde. Das ist eins von Ferdinand Fatalistilius. Ich komme in den regelmäßigen Genuss von solchen Holt die Jugend von der Straße Musikprojekten. Da gibt es infernalisch schief lähmende Nirvana-Coverbands, in denen sich die beteiligten Bandmitglieder im Versuch, taktkonform zu bleiben, schier genial dilettantisch voneinander wegrumpeln, während der Blick der ehrgeizigen, dirigierenden Musiklehrerin sich nicht zwischen Aufmunterung und Verzweiflung entscheiden lässt.
Oh, okay.
Also es wird da richtig Poesie geschrieben darüber, ob solche Projekte jetzt irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Meiner Meinung nach finde ich das total cool. Es wird dann auch sehr viel darüber gesprochen, ob das hochgeladen werden sollte, ob dieser Alibaba da wirklich wusste, was er tut.
Das bezweifle ich tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass das so, also solche Sphären annimmt.
Also die Projekte an sich finde ich auch also super cool. Die Frage ist halt nur genau, ist dann allen beteiligten Kindern bewusst, was
also
da passiert?
Also beim Machen lernt man das ja alles, ne? Also das, muss ja mit irgendwas anfangen.
Total.
Die Frage ist, ob die dann mit den Konsequenzen umgehen können, wenn das dann halt eben, wenn die erstmal ausgelacht werden, weil dieses zur Party war ja schon erstmal wahrscheinlich ein sich darüber lustig machen und jetzt so langsam, wo die Leute älter werden, die das in ihrer Jugend gehört haben, denken sich auch, eigentlich war es ganz geil, ja. Jetzt hat es so einen Nostalgiefaktor.
Total, es ist halt total schwierig einzuschätzen, finde ich, ob das jetzt, also wahrscheinlich hat es den Kindern im ersten Moment wahrscheinlich mehr geschadet, die waren ja auch alle noch in der 9. Klasse, das heißt, die hatten auch noch ein bisschen Schulzeit vor sich und Alibaba hat da halt auch nicht aufgehört, also das fand ich halt auch so spannend, der Typ hat mehrere Namen im Internet. Also er wird einmal aufgeführt als Alibaba, Ali der Rapper, das Original aus Schönwalde 2.2. Dann gab es irgendwann ein Rebranding. Also der Mann selber heißt Almond Brandt und dann gab es irgendwann Rebranding zu Krani Cremig. Krani Cremig macht auch immer noch Content. Und ist auch auf TikTok und auf Facebook und auf YouTube mit seiner Musik aktiv. Und
ja, wirklich?
Das fand ich auch total cool, irgendwie zu sehen, dass der Typ halt so durchgezogen hat. Und was halt bei vielen Rap-Sachen und was, glaube ich, warum das auch pädagogisch für mich irgendwie auch eine coole Sache war, dass er das mit den Kids gemacht hat. Bei vielen Rap geht's ja auch irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße und Drogen und was auch immer, was ja auch alles seine Legitimität hat. Aber bei ihm ging's halt immer sehr viel um so, wir halten zusammen oder wir gehen zusammen zur Party, aber alles sehr jugendfreundlich.
Wir gehen zusammen zur Party.
Wir gehen zusammen zur Party, halt die wichtigen Themen, die man halt so hat als Jugendlicher. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Der hat dann auch auf seinem YouTube-Kanal Videos hochgeladen, wo er darüber spricht, dass es ein Drogenproblem bei den Jugendlichen gibt und dass man da zusammen was machen soll. Der hat jetzt auch, ich glaube, vorletztes Jahr ein Filmcamp gemacht, wo er dann mit Leuten irgendwie zusammen ist, weil der ist ausgebildeter Webdesigner, deswegen sehen die Videos auch so krass aus.
Ich bin gerade mal auf seinen YouTube-Account gegangen.
Er hat eine Handschrift. Ja.
Wirklich, so da wird einmal alles reingehauen, was da ist. Und
Funky Halleluja vor 3 Monaten.
Ja, also der ist wirklich noch da, vor 3 Tagen oder so, oder bei der Aufnahme jetzt vor 7, 8 Tagen hat er auch noch einen Live-Auftritt von sich gepostet und ein neues Album ist vor 2 Jahren rausgekommen. Listen konnte man über eine Bestellhotline bestellen, fand ich auch sehr geil. Und die Hüllen wurden von seiner Schwester gebastelt. Ich finde das halt, ich weiß nicht, mich inspiriert das irgendwie voll, wenn man einfach selber Sachen macht. Ich meine, er macht das jetzt seit irgendwie 13, 14 Jahren so und wahrscheinlich noch viel länger.
Ja, voll, er ist ein Macher.
Voll, und ist jemand, der auch Brüder in der Rapper-Musikszene hat, die auch gerne das machen wollten, sehe ich ihn da total. Also ich finde das einfach irgendwie cool, dass man da so durchzieht.
Ja.
Und schlussendlich glaube ich, dass solche Dinge dann auch viel helfen. Ich habe da auch noch einen Clip gehabt, wo er mit einer etwas jüngeren Klasse auch einen Rap über den Nachthimmel, glaube ich, macht. Auch so ein bisschen darüber, über seine Philosophie, was sozusagen Texte schreiben und kreieren angeht. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz reinhören.
Das macht aber nichts, wie Ali den Junior-Rappern erklärt.
Es gibt kein besser und schlechter, es gibt nur anders. Bei Kunst ist das so, es gibt kein besser und schlechter, es gibt nur anders. Jeder hat seinen verschiedenen Stil.
Eine 3er-Mädchengruppe singt den Refrain, eine 4er-Gruppe rappt den Zwischentext, der Rest macht den Background-Chor. So ist die kleine Band zusammen mit ihrem Lied entstanden und alle sind begeistert bei der Sache.
Also die jetzt in dem Alter auch, ne, ist das alles super, weil die gucken noch nicht so, was ist cool und was ist nicht cool und so. Es gibt auch andere Klassen, da wollen die nur noch gegengehen, nur noch Rebellion sozusagen, dann ist Chaos, mit denen zu arbeiten. Aber jetzt hier hat das echt Spaß gemacht mit denen.
In der 2b ist nur noch Rebellion.
Ja. Wirklich, in die 3a, ich trau mich da nicht rein.
Ja, aber voll gut, genau solche Leute braucht's doch, damit man mit irgendwas anfängt und damit man Kindern und Jugendlichen irgendwie aufzeigt, was man alles machen kann, wenn man dann will.
Total, das ist ja auch so Möglichkeiten, finde ich. Ich glaube, hätte es damals halt auch nicht solche Filmkurse oder sowas gegeben. Ich glaube, der Zugang, wenn du einfach da nichts mit zu tun hast, sonst familiär, ist einfach schwierig. Und es ist einfach so ein schöner erster Anfang. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr nice.
Und am Ende liegt es ja auch daran, dass wir in Deutschland vielleicht eher so eine mittelmäßige Popkultur haben, dass es so wenig Kunstkurse und Theaterkurse und sowas schon in so Schulkontexten gibt, ist dann natürlich ganz gut, wenn sich da Leute engagieren und da ein bisschen helfen.
Und ich glaube, dass das auch sowas ist, da würde ich mich auch sehen. Irgendwann so an Schulen so Schauspielkurse oder so.
Echt? Ach, wie cool.
Ich finde das schon ganz geil.
Ja, ist schon auch anstrengend, ne, mit so einer Horde Kinder, aber macht wahrscheinlich auch richtig Spaß.
Wir hatten damals einen Zirkus bei uns an der Schule.
Oh, das hatten wir auch.
Durften wir so Zirkus für eine Woche machen. Und ich habe so einen Clown gespielt und das war schon...
Ich war Zauberin.
Das war auch geil. Zauberin? Was hast du gezaubert?
Ich habe so einen, aus so einem Hut habe ich was rausgezaubert.
Dass dir was einfallen lassen.
Ich musste auch unterschreiben. Ich musste unterschreiben, dass ich den Trick niemals weitererzähle. Ich wurde quasi in die Zauberergilde aufgenommen. Ich habe die Urkunde noch. Ich bin Teil der Zauberergilde.
Und?
Jetzt kann ich sie aber tun, wenn ich das mal offenlegen. Ich bin Teil der Zauberergilde und es gibt Tricks, die werde ich der Welt nie verraten.
Und hat der Magier mit der Maske dir schon einen Trick abgeluchst oder hat er das verraten?
Den warte ich noch.
Den habe ich geliebt.
Ja, ich auch. Habe ich viel geguckt. Mir fällt gerade noch was ein, weil wir gerade über diese Amateur-Musikvideos von Kindern in pädagogischen Kontexten sprechen, dass ich immer einen Song auf YouTube höre. Caro, vielleicht kannst du den auch mal abfahren. Der heißt Reaktion mit dem Asse-Song. Und es ist auch so eine, ja, es wirkt wie so ein, also ein Erwachsener, der einen Song gemacht hat mit Kindern. Und die haben so einen totalen Wir-sind-Helden-Vibe. Und ich finde den Song einfach unironisch geil. Der hat auch einen politischen Kontext. Ja, guck mal. Mhm. Und den gibt es natürlich nirgends auf Spotify oder so. Deswegen muss ich immer auf YouTube gehen, um den anzuhören. Der ist gegen Atomkraft. Das finde ich ganz geil.
Damn.
Da, der Hauptsänger hat totale Felix-Kummer-Vibe.
Die Asse ist ein gefährlicher Berg.
Voll gut.
Gefährlicher als ein Atomkraftwerk.
Er singt auch voll gut.
Der ist ein Star.
Der ist ein Star.
Das ist wirklich Kummer.
Ja. Schon dagegen. Die Politiker stehen nur dumm daneben.
Alter, was?
Dumm daneben.
Schießt den Atome auf den Mond oder dahin, wo keiner mehr wohnt. Schießt den Atome auf den Mond oder dahin, wo keiner mehr wohnt.
Wow, Gänsehaut.
Das habe ich mal zufällig bei einer Recherche gefunden, als wir eine Sendung hier über Atomkraft gemacht haben. Und seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf.
Ich glaube, man sollte Atommüll nicht auf den Mond schießen.
Ja, aber dahin, wo keiner mehr wohnt.
Auch nicht.
Aber was machen die heute? Sind die eine Band geblieben?
Ich hoffe.
Ja, das will man eigentlich.
Die sollen sich mal bei uns melden, wenn die das hören hier vielleicht.
Könnt ihr Reaktion mit großem A in der Mitte, könnt ihr euch mal melden, wenn es euch noch gibt und wenn ihr Musik macht. Bitte.
Macht so einen Live-Auftritt im Podcast.
Ja.
Auf jeden Fall. Wenn wir mal wieder Podcast live haben, dann dürft ihr auf jeden Fall auftreten und den Asse-Song singen.
Aber es gibt, ich kriege direkt so immer so junge Bill Kaulitz-Vibes, wenn ich so Kinder, junge Jungs höre, wenn die singen.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob das dann so gut ist, wenn man so zu erfolgreich ist, wenn man dann Kind ist. Gerade wenn du jetzt nicht das Management und irgendwie ja Leute um dich rum hast, die da auf dich aufpassen.
Oder zu viel Aufmerksamkeit kriegst du hier Rebecca Black.
Ja. Also das würde mich jetzt bei diesen zur Party-Leuten auch mal interessieren, wie die das wahrgenommen haben, dass sie dann in so einem Fokus standen.
Ich hatte dann so ein bisschen geguckt, aber man merkt auch, da hat sich auch niemand so richtig zu bekannt oder positioniert zu diesem Video.
Aber ihr braucht euch nicht verstecken.
Ich würde auch viel, darauf verwetten, dass nicht mehr alle von denen Emos sind jetzt.
Das glaube ich.
Also waren die Emos?
Da waren ein paar Emos dabei, glaube ich. Oder?
Okay,
ich glaube.
Vielleicht haben sie sich auch nur so hier aufgehübscht fürs Video.
Vielleicht,
da wurde ja schon ein gewisser Drip auch in dem Video so präsentiert.
Einige schnelle Brillen auch. Sei auf jeden Fall geil. Richtig guter Vibe.
Ja, also ich sag mal so, Lukas und ich sind jetzt auch nicht weiter im All Directions Strip rumgelaufen dann die ganze Zeit danach.
Wobei unsere regenbogenfarbenen Bundeswehranzüge schon, die hatten schon was.
Die hatten schon was,
ja. Damit würden wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit
auf jeden bekommen. Fall.
Ja, das waren auf jeden Fall alle meine Tabs. Zur Party.
Ja, dann vielen Dank dir und dann moderiere ich doch mal galant rüber zu Caro. Du hast auch noch ein paar Tabs heute.
Das stimmt. Ja, ich habe mir gedacht, wir haben, Lukas, mit dir zum ersten Mal einen richtigen Schauspieler hier bei uns im Podcast. Also muss ich ein bisschen auffahren. Und deswegen geht es heute um Hollywood in meinen Tabs. Und zwar, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum ist eigentlich Hollywood Hollywood. Warum ist dieses Zentrum der westlichen Filmindustrie, die Traumfabrik, warum ist das alles genau da in L.A., in Hollywood? Warum ist das nicht woanders? Warum ist das nicht zum Beispiel in New York, wo doch sonst alles ist? Und die Geschichte, warum das so ist, ist eigentlich die Geschichte vom ersten großen Medienarschloch. Und zwar
der
ist
Welt.
Es, ja, und zwar ist es Thomas Alva Edison, der Erfinder der
Glühbirne.
Falsch. Also auf eine Art falsch, auf eine Art richtig. Wir fangen mal ganz von vorne
Gott,
an.
Jetzt habe ich sie mir direkt hier festgelegt am Anfang. Das war peinlich.
Das war aber auch...
Es war gemein, ne? So ist die immer.
Sag mal. Wir fangen ganz von vorne an. Wir beschäftigen uns heute mit der Personalie Thomas Edison, der von mir jetzt als erstes großes Medien-Arschloch geframed wurde.
Wir dürfen nicht
das
Arschloch sagen.
Das hat die ARD-Audiothek nicht gerne.
Nee, wir müssen sagen Medien.
ARD.
Ich würde einfach jetzt das ersetzen durch Medienmann. Was haltet ihr davon?
Okay, da müssen wir nicht immer
ich
den
Knopf drücken. Ich meine, das ist ja auch ziemlich gleichzusetzen.
Genau.
Ja, genau.
Also, der Medienmann Thomas Edison wurde 1847 geboren, er hat in New York gelebt und er hat ziemlich viel erfunden. Sein Ziel war es, alle 10 Tage eine kleine Sache und alle 6 Monate irgendein großes Ding zu erfinden. Straffes Pensum. Er hat über 1000 Patente angemeldet in seinem Leben und da war ziemlich viel Bahnbrechendes dabei, was meistens mit Elektrizität zu tun hatte. Er hat zum Beispiel 1868 einen Börsenkursanzeiger erfunden, er hat den elektrischen Stimmenzähler erfunden, er hat auch einen elektrischen Stuhl erfunden. Ja, okay. Er besaß aber auch zum Beispiel 49 Patente, die was mit Beton zu tun hatten. Betonfertighaus, Betonmöbel, Betonklavier, was Überraschung gar nicht mal so gut klang. Zitat, klang eher steif.
Wow.
Ja, er hat ein Kohlekörnermikrofon erfunden und damit hat er dazu beigetragen, dass Telefone funktionieren über lange Strecken. Edison hat nicht das Telefon erfunden, darum streiten sich 2 andere Männer, nämlich Alexander Bell und Elisha Gray. Allerdings wollte Bell, damals der Erfinder des Telefons, dass man ans Telefon geht mit Ahoi, dem Seefahrergruß. Das wurde eine Zeit lang so gehandhabt. Du bist dran gegangen, Ahoi.
Das hat sich nicht durchgesetzt.
Das hat sich nicht durchgesetzt und dann hat Edison vorgeschlagen, lass mal Hello sagen.
Der hat
also
das
war
ausgedacht.
Seine Idee. Und das war damals, das war damals keine Begrüßung.
Hat man sich vorher damals nicht begrüßt mit Hello? Nee, also gab's
das gab's nicht. Das war noch keine umgangssprachliche Begrüßung.
Das durch das Telefon?
Ja, das war einfach ein Ausruf. Das hat man bei Erstaunen gerufen oder um Hunde zum Beispiel zu rufen. Aber niemand hat sich so begrüßt mit Hallo, Hello.
Sondern man hat Hunde Hallo gesagt.
Ja, mal so angebrüllt, so Jagdhunde. Und er hat das fucking Hallo erfunden. Edison.
Ja, aber kann man sich auch nichts von kaufen, oder? Oder
es gibt
ein Patent aufs Hallo.
Also immer, ja, vielleicht kriegt er von Adele.
Er hatte dann so Hallo auf der Fußmatte und dann habe ich erfunden.
Er kriegt von Adele und Lionel Richie.
Ja, VG-Wort und VG-Wort. GEMA.
Genau. Also im Prinzip hat er wirklich alles erfunden, abgesehen von einem Duschkopf, bei dem die Haare nicht nass werden. Aber die Erfindung, für die er am berühmtesten ist, nämlich die Glühbirne, die hat er gar nicht wirklich erfunden, obwohl er bis heute dafür abgefeiert wird. Es gab nämlich vorher schon Glühbirnen, aber er hat die Technologie einfach nur ein bisschen weiter entwickelt und mit ihm ein ganzes Team, was er um sich rum hatte, die mit verschiedenen Stoffen rumexperimentiert haben, bis es dann irgendwann geklappt hat. Also wie das immer so ist bei angeblich genialen Erfindermännern, hat er einfach nur was genommen, was eh schon da war, weiterentwickelt und ein Patent angemeldet. Alles auf seinen Namen geschrieben, obwohl da einfach richtig viele Leute über Jahrzehnte dran getüftelt haben. Also er bringt schon den ersten Charakterzug mit, den man für so einen Medienmann braucht. Eigentlich, das ist da, jetzt sage ich mal, schon angelegt. Und so ein weiterer Medienmann-Charakterzug war auch sein Verständnis von Arbeitsmoral. Er selbst hat teilweise wohl bis zu 95 Stunden am Stück an irgendwelchen Experimenten gesessen und diese Arbeitsmoral hat er auch von seinen Angestellten erwartet. Ich habe in einem Spiegelartikel gelesen, Edison verlangt von den Assistenten die gleiche Hingabe, die er selbst vorlebt. Er kommt, so erzählt er gern, mit 4 Stunden Schlaf aus. Einmal versteigt er sich zu der Aussage, es gibt wirklich keinen Grund, warum Menschen überhaupt zu Bett gehen sollten. Das ist doch ein Chef, den man sich
haben
wünscht.
Möchte. Aber wahrscheinlich hat er besser verdient als die anderen.
Ja, genau. Also er hat einfach auf alles Patente angemeldet und abgecashed.
Also Arbeitsmoral / Ausbeutung.
So kann man es auch nennen. Ich weiß nicht, wie gut er seine Assistentinnen oder Assistenten, sind wir ehrlich wahrscheinlich, bezahlt hat. Aber kommen wir mal zu den Erfindungen, die ihn jetzt zum ersten großen einflussreichen Medienmann gemacht haben. Das war zum Beispiel der Phonograph. Ein Gerät, das Töne aufnehmen und wiedergeben kann. Zum Beispiel...
Haha, was für ein lustiger Witz.
Oder
totgekitzelt wurde.
Im Prinzip der erste Roadcaster. Also ohne Edison keine Podcasts. Und das wäre ja wirklich nun der Untergang der gesamten Menschheit gewesen.
Müssen wir ihm auf jeden Fall ewig dankbar sein.
Ja, und die wirklich. Erfindung des Phonographen hat ihn weltberühmt gemacht. Und die nächste krasse Medienerfindung war 1891 der Kinetograph. Das war die erste Filmkamera überhaupt. Also sagt man so, wahrscheinlich eine der ersten. In dem Fall hat das mal wieder ein Mitarbeiter von ihm erfunden, namens Dixon. Aber Edison hat sich schön wieder das Patent gesichert.
Oh Mann, das regt mich auf.
Genau wie für das Wiedergabegerät, das Kinetoskop, also mit dem man dann Filme schauen konnte. Außerdem hat er diese Standardfilmbreite von 35 mm festgelegt, die auch heute noch gültig ist.
Oh, das ist ein Credit Hunter.
Er ist ein Credit Hunter. Also er hatte Patente für Kameras, den Film für die Kameras und das Gerät, um Filme anzuschauen. Er hatte mehr oder weniger Patente für die gesamte Filmbranche, für Gerätschaften, an denen überall natürlich in den USA und Europa auch andere Leute dran getüftelt haben schon. Also diese Technikbegeisterung und Filmbegeisterung, das lag vor der Jahrhundertwende total in der Luft. Es gab verschiedene Erfindungen, aber Edison war halt immer der Schnellste mit seinen Patenten.
Also hat sich einfach alles unter den Nagel gerissen, bevor
so ist es
jemand anders haben konnte.
Ja, und um diese ganzen Filmgerätschaften verkaufen zu können, brauchte man natürlich auch Content. Brauchte man irgendwie gute Inhalte, die darauf abgespielt werden konnten. Deshalb hat Edison auch noch 1892 in einem New Yorker Vorort in West Orange das angeblich erste kommerzielle Filmstudio der USA gebaut, das Black Maria. Und als wie so ein echter Medienmann hatte Edison natürlich ein Gespür dafür, was die Leute sehen wollen. Das zeige ich euch mal.
Die Edison-Filme zeigen den stärksten Mann der Welt in knapper Bekleidung. Boxkämpfe, im wirklichen Leben verboten, sind in der Kinoversion ein großer Erfolg. Schon die ersten Filme brechen Tabus. Zeigen das Töten eines Elefanten. Oder eine Artistin, die Stück für Stück ihre Kleider abwirft.
Hä, was hatten die für kurze Höschen an beim Boxen? Da hat man ja alles gesehen.
Das hatte schon, also was Homoerotisches, das erste.
Ja, toll.
Andererseits, Boxen, Strippen und Tiere quälen, schon echtes Männerfernsehen. Könnte auch so auf, ja, könnte auch auf D-Max so laufen heute. Das waren so diese ersten Filme, die dann Edison auch produziert hat.
Und das war jetzt aber noch in New York.
Das war in New York.
Und dann ist aber irgendwann nach,
genau, das war alles,
Los Angeles.
Das war alles in New York. Da sind dann nämlich um die Jahrhundertwende, so 1900 rum, eine ganze Filmindustrie in New York angewachsen. Es gab die ersten Produktionsstudios, es gab die ersten Kinos an der Ostküste. Übrigens, Fun Fact, weil der Eintritt dort 5 Cent kostete, also ein Nickel, nannte man die Kinos Nickelodeons. Wieder was gelernt.
Nein.
Nimm das, Tarkan.
Aha. Ach krass.
Liebe Grüße.
Und aus sowas ist dann so jemand wie Dan Schneider entstanden.
Genau. Ja, und um 1907 rum wurden dann echt alle US-amerikanischen Filme in New York hergestellt. Und Thomas Edison liefert hierfür die Technik. Und zwar für alles. Weil er fucking auf alles, was man braucht, um Filme zu machen, die wichtigsten Patente hält. Und er will noch mehr. Er will nicht nur die Technik verkaufen und abcashen. Er will jetzt der größte Big Boss im Business werden. Er will auch noch an den Filmen mitverdienen, die mit seiner patentierten Technik produziert und ausgestrahlt werden. Deswegen gründet er noch eine Patentgesellschaft, die sogenannte Motion Picture Patents Company. Und da mussten alle Leute, die irgendwas mit Film machen wollten, alle Firmen in der Filmindustrie, das heißt Produktionsfirmen, Filmverleihe, der Hersteller von Rohfilmen, nämlich damals Eastman Kodak, mussten sich denen anschließen, sonst durften sie diese Patente nicht nutzen. Heißt, man konnte nur Filme produzieren und ausstrahlen, wenn man in diese Edison-Patentgesellschaft eingetreten ist. Und das hat sich
krass.
Edison medienmannmäßig natürlich auch was kosten lassen.
Ein richtiges Mogul.
Man musste auch noch dafür hohe Lizenzgebühren zahlen, wenn man diese Technik genutzt hat. Du musst dir das vorstellen, du kaufst nicht nur die patentierte Edison-Kamera, du zahlst auch noch, wenn du diese Kamera da benutzen willst, Edison-Lizenzgebühren. Und du kannst nur Kodak-Rohfilm kaufen, den man braucht, um zu filmen. Wenn man in dieser Patentgesellschaft ist und wenn man dann den im Kino zeigen will, muss man auch Lizenzgebühren an Edison zahlen für die Projektoren. Also friss oder stirb, Edison hat einfach die komplette Filmindustrie in den USA kontrolliert. Und das wusste ich nicht. Der hatte einfach ein Monopol auf die gesamte US-Filmindustrie. Marktanteil 100%.
Hatte der dann auch Kontrolle über die Inhalte oder war es mehr so einfach, dass sie überhaupt Filme machen?
Ich glaube,
durften,
das ist mehr so dieses, du darfst Filme machen und du darfst die Technik nutzen und ausstrahlen. Da kamst du halt an ihm nicht vorbei. Inhaltlich glaube ich jetzt nicht, dass er sich da groß angemischt hat. Würde ich aber die Hand, finde ich, für ins Feuer legen. Und es war natürlich total schwer, an diesem Edison-Kartell vorbeizukommen. Und einige Filmschaffende haben das versucht und haben heimlich Filme produziert. Zum Beispiel in den Wald sind die gegangen und haben dort heimlich Filme gemacht, ohne Lizenzgebühren zu zahlen oder mit Technik, die sie aus dem Ausland importiert haben. Und dann gab es natürlich Ärger, weil erstens hat Edison sie mit Klagen überhäuft. Das wurde richtig teuer, wenn man das gemacht hat. Und Edison hat auch noch ganz andere Maßnahmen ergriffen.
Die Motion Picture Patents Corporation, die haben tatsächlich Leute rausgeschickt, die Leute zusammengeschlagen haben. Ne? Man musste schon etwas Mut haben, um sich dagegen zu stellen. Ne?
Boah.
Also Edison hat einfach Medienmann der alten Schule, der hat halt Typen vorbeigeschickt, die dann Kameras zerschlagen haben oder SchauspielerInnen verprügelt haben. So richtige Schlägertrupps
krass
um die Ecke geschickt.
Du hast einen Film gemacht im Wald?
Ja.
bam, und dann gibt es irgendwie einen auf die Fresse.
Total. Es gab so einen Filmschaffenden zum Beispiel, Karl Lemmle, der super erfinderisch geworden ist, um Edison zu entkommen. Der hat dann irgendwie falsche Fährten gelegt, ständig den Drehort und Drehtermine geändert. Der hat teilweise heimlich dann auf Kuba gedreht. Er hat seine Kameraleute in Eisboxen versteckt. Und das alles, weil dieser Edison, dieser übermächtige Medienmann, die ganze Filmindustrie an der Ostküste so in den Krallen hatte. Und spätestens, als man als unabhängiger Filmemacher damit rechnen musste, verprügelt zu werden, wenn man sich nicht an Edisons Regeln gehalten hat, ist es natürlich ziemlich sinnlos und gefährlich geworden, überhaupt in New York zu bleiben. Also hat man sich überlegt, wo sind wir möglichst weit weg von Edison und seinen Schlägertrupps? Wo können wir hingehen, wo es gute Bedingungen gibt zum Film? Wo ist das Wetter immer schön? Weil ehrlich gesagt, so geil sind Filmbedingungen in New York auch gar nicht, beziehungsweise vor Ort, beziehungsweise New Jersey, weil viel Regen, wenig Sonne, wenig Platz, keine epischen Landschaften. Und so kamen die dann, die FilmemacherInnen, die auf der Flucht waren, auf Kalifornien bzw. Los Angeles. Weil da hattest du natürlich dann alles. Sonne, unberührte Natur, Berge, Schnee, Ozean, Strand, Wüste, Platz. Dschungel, Platz, helles Licht, ideal zum Film, alles da.
Sie hatten schon diese große Hollywood-Schrift da.
Die war auch schon an, die war schon auf dem Berg.
Ist ja klar, ist irgendwie logisch ein No-Brainer.
Keine Gewerkschaften, yes, man konnte auch noch super gut ArbeiterInnen ausbeuten damals. Und wenn Edison einen dann doch in die Finger gekriegt hat, dann konnte man auch schnell nach Mexiko fliehen. Also haben sie sich gedacht, let's go. Hollywood, Baby.
Also wirklich aus so einer Necessity einfach.
Total, auf der Flucht halt einfach. Und haben sie sich irgendwie ab 1911 in kurzer Zeit 15 unabhängige Filmstudios dort angesiedelt. Warum jetzt genau das Kaff Hollywood? Weiß man ehrlich gesagt nicht genau. Es gab damals nur 500 Einwohner, eine Post, ein Hotel, zwei Märkte, eine Zeitung, sonst nix. Und natürlich auch keine Stars in ganz L.A. Keine Osborns, keine Biebers, keine Kaulitz-Zwillinge, es gab nichts. Es gab einfach eine Wiese. Mhm. Ursprünglich gehörte das wohl mal so einem Ehepaar, einfach Ackerland. Und da haben sie eine Ranch drauf gehabt, die haben sie Hollywood genannt. Und dann irgendwann wieder verkauft, weil sie hatten den Traum von einer Feigenfarm, der dann gescheitert ist.
Und dann kamen die Filmleute.
Und dann kamen die Filmleute. Und das Land war super billig. Eine Firma hat die andere nachgezogen. Und Karl Lemmle, der erfinderische Filmmacher, den ich eben erwähnt habe, der hat 1914 eine fette Einweihungsparty gefeiert in Hollywood.
Universal hat 1914 ein Flugzeug im Logo. So fliegt auch zur Eröffnung der Universal Studios ein Doppeldecker. Aber der Pilot stürzt ab und stirbt.
Oh.
Die Eröffnungsfeier geht unvermindert weiter.
Woo!
Oh, ah. Wie Moviepark Bottrop, aber okay. Da schließt sich der Kreis. Da ist auch am Tag vor der Eröffnung ein Fallschirmspringer im Park abgestürzt und gestorben.
Nun.
Und die haben am nächsten Tag trotzdem eröffnet.
Hoppala, ein bisschen
Hollywood
ist immer.
In Deutschland war der Claim von dem Park.
Ach du Scheiße. Ja, so wurden damals die Universal Studios eröffnet. Auf dem Gelände einer Hühnerfarm. Und später kam Paramount nach, wie es dann später hieß, Fox Film, bisschen später kam Disney, kam Warner Brothers, dann Columbia, MGM. Also es hat sich alles echt so aus der Not, haben die sich dann da alle so gegenseitig hochgezogen und mit aufgebaut. Und diese Firmen waren halt einfach auch nicht lange heimlich versteckt in Hollywood, weil Gerichte schon kurz darauf entschieden haben, dass die Praktiken von Edisons Gesellschaft vielleicht ein bisschen over the top waren. Also
ein bisschen viel. Und Edison hat dann da weiter Filme in New York gemacht und sich irgendwie, keine Ahnung, bis das keiner mehr geguckt hat, weil alle in Hollywood waren.
Ich denke, also es war
ja, krass.
Wurde geurteilt, dass es weit darüber hinausging, was Edison so gemacht hat, was zum Schutz der Nutzung von Patenten und dieses Monopols notwendig war. Kann man so sagen. Das Geilste daran ist irgendwie, dass dieser Edison, dieser allererste Medienmann, der wirklich alles kontrollieren und skalieren wollte, was ging, aber die Entstehung dieses größten Filmzentrums der USA Hollywood so aus Versehen verursacht hat. Mhm. Aus Versehen Hollywood gegründet, aber dann doch nichts davon abbekommen.
Trotzdem, heute hat es quasi Filme wie Der Kaufhauskopf ermöglicht und sowas. Das ist alles auf Thomas Edison.
Das hätten wir alles nicht.
Und er hat sich natürlich mit dem Hallo unsterblich gemacht.
Aber es weiß keiner.
Und mit der, ich denke, mit der Glühbirnenkohle.
Das deutsche Hallo kommt auch vom englischen Hello.
Ja,
Oder?
Ja, genau. Das müsste so aus dieser
früher
Zeit
nur kommen. Grüß Gott gesagt.
Halbwissen.
Oder?
Servus.
Servus.
Ja, servus.
Also ich denke mal, mit der Glühbirnkohle konnte er sich wohl auch weiterhin ziemlich gut durchschlagen.
Ja, da soll sich mal nicht beschweren.
Und damit würde ich mal meine Edison-Tabs schließen. Das war's für heute aus unserer Traumfabrik, der ARD-Audiothek.
Das Hollywood Deutschlands.
Das Hollywood Deutschlands. Ja, hatte ich viel Spaß mit diesem kleinen Hollywood-Rabbit-Hole.
Ja, dann danke dir, Caro, für die Hollywood-Tabs.
Super spannend.
Danke dir, Lukas, dass du heute hier bei uns vorbeigeschaut hast und auch deine Tabs geschlossen hast. Zur Party.
Zur Party.
Zur Party. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deiner neuen Serie. Jetzt ab heute auf Disney+.
Yes, danke schön.
Hast wahrscheinlich einiges jetzt an Promo vor, oder? In der nächsten Zeit?
Ja, also ich freue mich einfach irgendwie, auch dass die Serie rauskam. Also, dass die Leute das endlich sehen können. Wirklich. Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt. Ich glaube, wir alle.
Wenn ihr zu Hause noch Tabs offen habt, dann könnt ihr die uns natürlich immer gerne schicken. Entweder an toomanytabs@ndr.de. Oder Caro, wie heißen wir auf Social Media?
Da heißt du @MiguelRausA und ich heiße @CaroWorps. Unsere DMs sind offen. Schreibt uns doch einfach gerne eure Rabbit Holes, eure offenen Tabs sind bei uns gut aufgehoben. Lukas, wie heißt du denn auf Social Media? Das kann man ja auch vielleicht jetzt nochmal hier droppen.
Lukas.alexander.vh.
Ja.
Weil mein Nachname so unglaublich lang ist. Es tut mir leid.
Kannst du ja nichts für. Ihr könnt auf jeden Fall da überall gerne mal reinfolgen. Schreibt uns. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao,
ciao. Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.